herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin, moin, ihr Landratten. Ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Max, moin, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Moin, Kirill, moin da draußen. Ich freue mich auf eine neue Folge Saufgesabbel.
Jawohl, so ist es. Und heute wird was ganz Leckeres blind verkostet. Heute dreht sich alles um die Thematik oder um die Rebsorte Weißburgunder.
Korrekt. Wir verkosten mal wieder verschiedenste Weine einer Rebsorte. Diesmal den wunderschönen Weißburgunder. Und wir haben mal wieder eine kleine Challenge eingebaut. Vor uns stehen 4 Gläser. Wir wissen grundsätzlich, welche Weine wir auf dem Tisch haben. Wir wissen nur nicht, was in welchem Glas ist. Das hat sich das oft wieder hat da eingeschenkt und wir dürfen gleich ein bisschen raten. Und das Spannende hier ist bei diesen Weißburgundern, wir haben einen Weißburgunder aus der Kategorie 5 Euro. Wir haben einen Weißburgunder aus der Kategorie so plus minus 15 Euro. Dann haben wir einen für 20 Euro und wir haben einen für knapp 50 Euro im Glas.
Oh, breit gefächert. Alles dieselbe Rebe, ne?
Also Rebsorte, so.
Alles dieselbe Rebe. Es sind auch bis auf einen Wein alles deutsche Weine. Wir haben dreimal Deutschland, einmal Österreich. Hat aber auch einfach ein bisschen damit zu tun, dass Deutschland mit Abstand das größte Weißburgunderland.
Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte eigentlich so, Frankreich ist ja mit Burgundern immer so aktiv.
Ja, aber in Frankreich hast du Weißburgunder eigentlich nur noch ein ganz klein bisschen in Champagne, ein ganz klein bisschen im Burgund, also wirklich homöopathische Mengen. Mhm. Der größte Anteil steht eigentlich im Elsass. Also um mal ein paar Zahlen zu sagen, also weltweit gibt es im Moment circa knapp 14.000 Hektar Weißburgunder. Damit ist das die 55 meist angebautste Rebsorte der
55, das ist eine krasse. Weißt du das aus dem Kopf oder hast du das gespickt?
Ich habe ein Recherchen gemacht. Ich habe recherchiert. Und die 4 wichtigsten Länder für Weißburgunder sind Deutschland, Italien, Österreich, Frankreich. Und die haben schon, so kurz überschlagen, 1, 4, 5, die haben schon knapp 11.000 Hektar dieser
4. Wo sind denn die anderen 3.000?
Ja, die verteilen sich dann wirklich auf die ganze Welt.
Okay.
Von 9 Hektar in Südafrika über 200 Hektar in den USA. Also da ist dann alles so bunt gestreut. Aber Deutschland führt eben mit 5.500 Hektar. Dann haben wir 2.300 Hektar in Italien, vor allen Dingen eben im Norden, so Veneto, Südtirol und so. Fast 2.000 Hektar in Österreich. Da vor allen Dingen im Burgenland findet man relativ viel Weißburgunder. Unser Vertreter heute aus Österreich kommt auch aus dem Burgenland. Und dann eben Frankreich mit knapp 1.200.
Sag mir doch mal, was ist denn der Unterschied zwischen Weißburgunder und Grauburgunder? Weil viele Leute sagen, naja, das ist aber auch immer noch ein Burgunder. Also
sie kommen aus derselben Familie. Beides sind natürliche Mutationen des Spätburgunders.
Jetzt haben wir noch einen Burgunder, jetzt haben wir 3 Burgunder.
Jetzt haben wir 3 Burgunder, genau.
Ah ja, ist Spätburgunder nicht eigentlich so rötlich? So
Spätburgunder ist eine Rotweinrebsorte.
Roséwein wird da viel draus gemacht, oder?
Nein. Nee, eigentlich, also ja auch, aber es ist eigentlich eine klassische Rotweinrebsorte. Du machst in der Regel nicht so viel Rosé aus Pinot Noir, also aus Spätburgunder-Pinot Noir, weil die Traubenschale gar nicht so viel Farbstoff hat. Der Pinot Noir ist ein relativ heller Rotwein.
Ja.
Und die meisten nehmen dann doch etwas dunklere Rebsorten für ihre Roséweinerzeugung, um überhaupt ein bisschen Farbe daraus zu kriegen.
Ja.
Aber um auf deine Frage zu
kommen, genau.
Es ist eben eine natürliche Mutation. Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder gibt es auch schon sehr, sehr lange. Die Menschheit arbeitet seit knapp 700, 800, 900, teilweise 1000 Jahren mit diesen Rebsorten. Und der Pinot Noir, der Spätburgunder, ist eben eine rote Traube. Der Grauburgunder heißt so, weil er auch so einen leicht rötlichen Stich noch in der Traubenschale hat. Also dadurch erkennt man auch immer den Unterschied zum Weißburgunder, wenn man jetzt nur sich die beiden Trauben angucken würde. Der Grauburgunder hat eben so einen leicht roséfarbenen Touch schon in der Traubenschale und der Weißburgunder ist dann wirklich eine grün-gelbe Traube.
So wie äußert sich das im Geschmack? Also wenn man so parallel vergleichen würde, was hat der Grauburgunder mehr oder weniger als der Weißburgunder?
Ich finde, der Weißburgunder hat immer einen kleinen Hauch mehr Säure als der Grauburgunder. Er ist immer so ein bisschen frischer auf der Zunge. Ich finde den Weißburgunder oft den deutlich spannenderen Wein. Er ist für mich immer der etwas frischere Wein eigentlich auch. Und der Grauburgunder hat für mich oft gerade im Finish so eine leichte Bitternote, die mir einfach auch nicht schmeckt an der Rebsorte.
Okay.
Und weiß, man kann beide Rebsorten eben von sehr leicht unkompliziert bis wirklich auch im Holzfass kräftig ausgebaut machen. Also das können beide Rebsorten sehr gut ab. Wir haben auch heute ganz unterschiedliche Vertreter. Ich kann ja mal ganz kurz sagen, was wir haben. Also der 5-Euro-Wein, da waren wir mal wieder für euch im Supermarkt und haben einen Weißburgunder-Jahrgang 2022 aus dem Becksteiner Weinhaus gekauft. Das ist eine Winzergenossenschaft in Tauberfranken. Mhm. Da steckt zwar das Wort Franken drin, gehört aber zum Anbaugebiet Baden. Dann haben wir gerade frisch eingetroffen unsere neue Hausweinabfüllung, Jahrgang 2023, Weißburgunder vom Weingut Spieß, die Kinnfels-Edition. Da ist eben so, dass wir wieder, oder in dem Fall jetzt dieses Jahr nur ich, weil du leider krank warst, wieder
bei. Ganz gespannt tatsächlich, ich trinke das.
Ah, du hast
ich habe ihn auch gar nicht probiert, ja, ich bin total aufgeregt.
Ja, ich kannte ja nur die Rohfassung, also ich war im Januar auf dem Weingut und habe dann mit Johannes Spieß, unserem guten Freund, wieder da gesessen und habe im Reagenzglas die Cuvée gebaut mit ein bisschen Holz, schöne Gerbstoffstruktur und ist jetzt eben der Nachfolgerjahrgang und wir werden jetzt in den nächsten 2-3 Wochen werden wir den Wechsel vollziehen. Wir sind jetzt so bei den letzten 60 Flaschen unseres 22er Weißburgunders.
Ja, vielleicht sollte ich mehr safen.
Wir haben knapp 4000 Flaschen, also es ist jetzt nicht, du musst noch nicht hamstern.
Noch nicht, okay.
Ja. Wein Nummer 3, der dritte deutsche Vertreter kommt dann ebenfalls aus Baden, sind wir beim Weingut Saalwey, einem meiner absoluten Lieblingsweingüter, Oberrottweiler Weißburgunder 2021. Das ist dann schon ein Vertreter, wo definitiv auch ein bisschen Holz im Einsatz ist. Zu guter Letzt dann eben der österreichische Vertreter, den wir für knapp 50 Euro haben, vom Weingut Kolfock, 2021er Weißburgunder Muschelkalk Alte Reben aus dem Burgenland. Ein Wein, ich habe den letztes Jahr auf einer Messe nach langer Zeit mal wieder probiert und der mich wirklich geflasht hat. Also es war wirklich ein Wein, wo ich sage, wow, sowas habe ich aus Österreich, glaube ich, noch nie getrunken. Mhm. Habe das direkt bestellt. Seitdem haben wir es auf der Karte. Ein Wein, der unglaublich gut ankommt. Mal gucken, ob wir ihn identifizieren können. Du kannst ja mal, die Gläser stehen vor uns. Willst du mal ein bisschen über die Farbe und so weiter reden?
Ja, also Lea, ich mache mal von links nach rechts. Links haben wir relativ helle, alle beide, 1 und 2, sehr helle Weine. Der allererste würde ich schon sagen, es sieht so ein bisschen aus wie verdünntes Wasser. Also mit Wasser verdünnter Wein, so rum, Entschuldigung.
Das ist so eine Weinschorle.
Ja, ist eine Weinschorle schon. Und der zweite sieht schon etwas interessanter aus von der Farbe, aber ja, auch sehr hell, sehr, sehr helle Farbe. Dann haben wir den dritten Wein, der geht schon in meine Geschmacksrichtung, also Farbrichtung, die ich ja immer gerne trinke. Da würde ich mal sogar schon behaupten können, nur an der Farbe erkennen zu können, dass da etwas Holz drin ist.
Ja, der hat so eine richtig schön goldene Farbe, kann man sagen.
Exakt. Und der letzte, der vierte, ist genau dazwischen, zwischen quasi den, der wirkt so ein bisschen grünlich.
Ja, aber trotzdem einfach farbintensiver als die ersten.
Ja, absolut. Also,
ich habe jetzt einmal kurz auch dran gerochen, aber wenn man sich jetzt rein die Farbe nehmen würde, würde ich glaube ich sagen, dass Wein 1 und 2 die beiden Varianten sind, die kein Holz gesehen haben. Also unser Spieß und der Becksteiner, also der Genossenschaftswein. Und rein von der Farbe würde ich jetzt sagen, die letzten beiden sind die beiden, die eben ein bisschen Holz gesehen haben. Also der Österreicher und der Weißburgunder von Weingut Saalwey. Aber wollen wir mal testen?
Wie wollen wir es machen? Wollen wir einmal jeder kurz an jedem Glas riechen und probieren und dann darüber sprechen? Weil ich glaube, ich habe jetzt natürlich schon gerochen. Ich glaube zu wissen, welcher Wein welcher ist.
Buh,
da ist er raus, der Hase. Gut. Aus dem Käfig gelassen.
Dann machen wir so, genau. Also ich würde sagen, wir schnuppern und schmecken.
Hoffentlich vertue ich mich nicht bei unserem Weißburgunder.
Gut, du hast ihn ja noch nicht probiert, ne?
Ich habe ihn noch nicht probiert, nein. Okay.
Wow. Interessant.
Vielleicht weiß ich es doch noch nicht ganz genau.
Ach, das ist einfach geil. Glas Nummer 3 gefällt mir schon sehr gut.
Ja, ich weiß auch, Glas Nummer 3 ist, glaube ich, auch, sage ich gleich. Sage ich gleich.
Er ist heute so enthusiastisch. Mhm. Merkt ihr das auch da draußen? Ne?
Aber richtig gut Laune. Ich habe mich sehr gefreut auf die Folge hier. Weil du weißt ja, ich trinke gerne Weißburgunder. Nicht nur Chardonnay für euch da draußen. Ich trinke auch andere Rebsorten gerne. Mhm. Und habe mich heute sehr darauf gefreut, weil es auch mal wieder blind ist. Und das finde ich ja immer wieder spannend, mit dir mich zu betteln.
Okay. Ich glaube, es steht auch 1-1 in unserem Blindverkost.
Im Moment ja. Heute wird es 2-1 für mich.
Es ist jemand sehr überzeugt von
mir. Na, natürlich. Okay. Ich mache nur Spaß.
Also ich habe jetzt alle mal durchprobiert. Ich habe auch eine grobe Tendenz, glaube ich. Du hast jetzt gerade mal einen schönen Schluck von Glas 1 genommen. Wie gefällt dir denn Glas Nummer 1?
Das gefällt mir. Mhm. Gefällt mir gut. Und ich tendiere hier tatsächlich zu unserem Hauswein.
Du tendierst zu unserem Hauswein. Also mir gefällt der Wein auch unglaublich gut. Was mir an dem Wein so gut gefällt, ist, es ist ein Maulvoll Wein.
Ja, genau. Es schmeckt auch schön. Es ist wirklich, füllt alles aus. Und, also er hat auch natürlich eine gewisse Säure, dadurch, dass er so jung ist. Aber keine Säure, die unangenehm ist.
Es ist alles sehr harmonisch, finde ich. Es ist ein sehr runder, es ist ein sehr geschmeidiger Wein. Er hat eine extrem apfelige Komponente im Moment. Also ich finde, wir sind gerade an so einem Übergang von einem grünen Apfel zu einem gelben Apfel.
Bei mir prickelt so ganz, ganz leicht auf der Zunge.
Es bitzelt so ganz leicht noch. Der Wein ist, also wenn es unser Hauswein ist, dann ist der jetzt so, ja, 2 Monate auf der Flasche. Der fängt jetzt so an, langsam Spaß zu machen. Ne? Also man muss sich das so vorstellen, wenn du jetzt der Wein bist, du schwimmst da in deinem großen Tank rum. Wir haben ungefähr 3000 Liter von unserer Cuvée haben wir gemacht. Die macht dann Johannes, wir haben die natürlich klein im Reagenzglas gemacht und dann macht Johannes das natürlich im großen Stil und verblendet das in einen großen Stahltank.
Ja, das heißt, er rechnet sich das dann aus und
das ist ja einfach eine Dreisatzrechnung, wie viel er dann davon braucht und das wird in einem Stahltank zusammengeführt. Und dann ruht es dann nochmal 1-2 Tage, bevor es dann abgefüllt wird. Ne? Und
kann da aber auch nichts passieren, dass es sich zum Beispiel trennt oder das dann.
Nee. Das ist ja grundsätzlich der gleiche Wein. Es ist der Weißburgunder.
Ja.
Nur wir haben eben jetzt hier wieder so einen Anteil von knapp 10% Holzfass mit dabei.
Sieht man an der Farbe nicht.
Es sind auch gebrauchte Holzfässer. Aber ich finde, man merkt so ein bisschen an der Textur, am Gaumen. Es geht einfach darum, dass der Wein so eine gewisse Cremigkeit am Abgang hat und eben nicht diese krass spitze Säure, die junger Weißwein eben auch haben kann. Und ich würde damit tatsächlich konform gehen, dass Wein Nummer 1 unser Hauswein ist.
Ja.
Und bin echt begeistert. Habe ich wieder was Gutes zusammengepanscht.
Ja, finde ich sehr gut. Hast du gut gemacht. Siehst du, und dabei war ich nicht mehr dabei. Ne? Stell dir das mal vor. Wenn der dann noch geworden wäre, wenn ich noch dabei wäre.
Würden wir wahrscheinlich jetzt noch sitzen.
So, komm, weiter. Wir müssen hier ein bisschen uns durcharbeiten.
Genau.
Nummer 2.
Meine Nummer 2 ist jetzt, wäre ich jetzt da dabei, dass das der Genossenschaftswein aus dem Supermarkt ist.
Bin ich
das
auch
ist so ein bisschen der Wein. Ja, er riecht
flach.
Er ist flach. Er riecht ein bisschen, er riecht aber jetzt auch nicht nach viel. Aber ganz schlimm finde ich es dann eigentlich am Gaumen.
Ja, und da ist diese, da würde ich dem sogar sagen, so diese Bitterstoffe und dann diese Säure, diese aggressive Säure, die bei mir hinten im Rachen ist.
Mein hat eben nicht die Harmonie wie Wein Nummer 1.
Ja, und der fällt jetzt in sich zusammen, wie länger
er steht. Ich finde ihn fast auch ein bisschen wässrig.
Ja.
Also ich finde ihn fast ein bisschen, also er hat nicht diese Komplexität, die auch der erste Wein mit sich bringt. Wir haben ja auch noch keine Regung aus dem Off bekommen, ob wir überhaupt
richtig. Achso, da sollen wir erstmal alle durchmachen, Chef.
Wir machen erstmal alle durch.
Wir machen alle durch.
Also wir lehnen uns hier weit aus dem Fenster, aber vielleicht
setzen wir haben recht.
Die Nesseln.
Nee, ich sag dir, wir haben recht. 100%. Ich habe ein gutes Gefühl.
Sehr gut. Der Wein kommt eben aus einer großen Genossenschaft. Das ist die drittälteste Genossenschaft Badens, die Winzergenossenschaft Beckstein. Die ist 1894 gegründet worden und produziert eben sehr, sehr viel Einstiegswein für den Supermarkt und so weiter. Genossenschaften haben eine große Tradition und ich glaube, wir haben auch schon 1-2 Mal drüber gesprochen. Wenn du Mitglied in der Genossenschaft bist, gibst du eben deine Trauben ab und wirst nach Kilo bezahlt, was du abgibst. Und es gibt andere Ansätze bei Genossenschaften, gerade internationale gibt es 2-3 Genossenschaften, die auch wirklich die auch bei uns zum Beispiel auf der Karte stehen. Ich habe keine einzige deutsche Genossenschaft auf der Karte stehen, weil es da wenig Gutes tatsächlich gibt. Aber wir haben zum Beispiel die Domäne Bach V auf der Karte.
Das ist auch eine Genossenschaft.
Ist auch eine Genossenschaft mit knapp 500 Mitgliedsbetrieben in der Bach V. Mhm. Und wir haben Cantina Terlan, das sind aus Südtirol. Mhm. Das sind so mit die beiden bekanntesten Genossenschaften und sie gehen einfach einen anderen Weg. Da ist es einfach so, dass die Mitglieder oft wirklich nach der Güte der Trauben bezahlt werden und nicht nach der Menge der Trauben.
Mhm.
Also je bessere Trauben du abgibst, natürlich spielt die Kilozahl auch eine Rolle, aber je besser deine Qualität ist, desto mehr Geld kriegst du.
Mhm.
Und das ist ja irgendwie vom gesunden Menschenverstand her der sinnvolle.
Der logische drauf, der bessere Weg.
Ja, und von daher, die deutschen Genossenschaften sind eben gerade für den LEH und für den Discounter sehr, sehr wichtig.
Mhm.
Da findest du sehr viel davon. Da würde ich mir manchmal von, gerade vielleicht auch von kleineren Genossenschaften, ein bisschen mehr Mut wünschen, dass sie mehr auf die Qualität setzen und dann vielleicht auch schaffen, in die Spitzengastronomie zu kommen.
Hm. Ja, Qualität.
Also jetzt nicht falsch verstehen, das ist kein schlechter Wein, der hier vor uns steht. Das ist ein gut gemachter Wein, aber auch nicht mehr. Also das ist 5 Euro oder 4,49 haben wir dafür gestern bei Edeka ja bezahlt. Ja, ich würde damit eine Soße kochen.
Ja, so eine schöne Reduktion, dann Butter rein oder eine Bärblaft.
Genau, also trinken nicht unbedingt zum Korporeis. Weiß nicht, ob das ein gutes Urteil für einen Wein ist, aber kümmern wir uns um Glas 3.
Kümmern wir uns um Glas 3, aber es gibt auch Weine, mit denen würde ich gar nicht kochen. Also dementsprechend ist das kein schlechtes Urteil. So, Glas 3, da kann ich dir schon direkt sagen, welcher das ist.
Hauhaus.
Ja, Kolfock ist das. Das ist
Kolfock, ja.
Das ist dem, das riechst du sofort auf. Diese Cremigkeit in der Nase schon, dieses total schöne, balancierte. Und wenn ich ihn jetzt probiere, das ist auch ein Wein. So, das ist auch, wie du vorhin beim ersten gesagt hast, ein Maul voll Wein.
Ja.
Und auch schön.
Bin ich vollkommen bei dir. Hat natürlich eine andere Dimension. Ne? Wir haben jetzt hier die Dimension Holzfass ausgeprägt mit dabei. Der Wein kommt von knapp 60 Jahre alten Rebstöcken aus dem Burgenland. Und der Stefan Belenschitz, der Junior, also vom Weingut Belenschitz, darf eben unter seinem Namen Kolfock so eine eigene Linie im Weingut vertreten. Das elterliche Weingut ist, wenn wir es mal sehr konservativ, teilweise auch so ein bisschen mainstreamig. Und Stefan darf eben so ein bisschen sich austoben und macht sehr, sehr spannende
Weine. Das heißt, das hat er irgendwie ein paar Hektar abbekommen und mit denen darf er machen, was er will.
Genau, so ungefähr.
Das ist ja cool.
Ja, also so ein bisschen seine Probierstube, sag ich mal. Dieser Weißburgunder steht jetzt auf so einem relativ massiven Kalksteinsockel, so auf 350 Metern Höhe, was im Burgenland schon relativ hoch ist.
Hm.
Und die Reben sind eben knapp 60 Jahre alt. Der Wein wird dann ein bisschen im Holzfass ausgebaut. Aber was ich finde, was man hier auch merkt, der hat so eine leichte Maische-Standzeit gemacht. Also Maische-Standzeit heißt, man presst die Trauben an, wenn sie im Keller ankommen und lässt dann zum Beispiel bei Weißwein macht man es meistens so für 6, 8, vielleicht 12 Stunden den Saft ein bisschen mit der Schale in Kontakt, sodass er aus der Schale ein bisschen Gerbstoffe rauszieht. Auch ein bisschen die Farbe, das kommt auch noch dazu, dass er eben...
Ist es das, was dann da so auf der Zunge sich so ganz leicht, was man beim Rotwein Tannine nennen würde? Dass man
so ein bisschen, genau.
Genau.
Beim Weißwein spricht man dann eher von Phenolen, weil du beim Weißwein selten über eine Tanninstruktur eigentlich sprichst, sondern eher über so eine gewisse Phenolik. Und das, finde ich, ist halt gerade in so einer warmen Region wie dem Burgenland auch ein gutes Ziermittel, um trotzdem schöne Frische in den Weinen zu behalten.
Jetzt steht auf der Flasche unfiltriert, kannst du mir noch einmal... erklären, unfiltriert, was das heißt, das, die ist das nicht durch ein Sieb gejagt und.
Genau, es wird einfach am Ende nicht.
Können noch Kerne drin
sein. Kerne nicht, aber, die sogenannte Feinhefe bleibt eben im Wein und das ist, ich bringe mal den Vergleich, zum Thema Apfelsaft, ne? Also du hast ja einen klaren Apfelsaft und du hast Naturtrübenapfelsaft.
Ja.
Und generell ist es ja dasselbe Produkt, nur dass du, klaren Apfelsaft eben die Trübstoffe rausfilterst.
Ja, meistens wird es geklärt tatsächlich, wie also auch mit Gelatine und Hitze. Es gibt mehrere Verfahren, aber das ist früher war das eins der gängigsten.
Ist es auch im Wein immer noch, dass man mit Eiweißen klärt? Kennt man ja auch von der Suppe klären, ne? Von der
Kompanie.
Gibt man ein bisschen Eiweiß rein. Macht man auch beim Wein, also es gibt Bentonitschönung, es gibt die Eiweißschönung. Aber es gibt auch den, es gibt auch einen klassischen Filter. Also meistens macht man beides, weil das eine nicht ausreicht.
Okay.
Und der Filter muss man sich wirklich wie so einen ganz, ganz feinen Sieb vorstellen. Und da wird der Wein durchgepumpt und die Trübstoffe
bleiben. Die Trübstoffe bleiben dann.
Es ist halt natürlich auch, du nimmst jetzt natürlich nicht nur die Trübstoffe raus, sondern an den Trübstoffen hängen ja auch immer Geschmacksmoleküle und so weiter. Von daher, zum Beispiel auch gerade beim Thema Apfelsaft, bevorzuge ich immer den naturtrüben Apfelsaft, weil ich finde, er schmeckt einfach nach mehr. Beim Wein macht man es einfach auch aus rein optischen Gründen. Also es war einfach, früher war jeder Wein unfiltriert, dann hat man eben diese Filtrationstechnik rausgefunden. Mhm. Und dann war es total hip, dass jeder Wein glasklar sein muss. Und heute ist eben, rollt man eher wieder zurück und sagt, naja, aber es ist ja ein Naturprodukt und man nimmt so ein bisschen Hefe da drin, hat noch niemandem geschadet.
Aber ist es dann vergleichbar mit, wobei es ist falsch vielleicht, aber nur für mich. Orange-Weine sind ja auch unfiltrierte, spontan vergorene Geschichten.
Nee. Orange-Wein ist wieder was komplett anderes.
Nein?
Dann hast du bei unserer Naturweinfolge nie aufgepasst.
Ja, richtig, Race, nicht unbedingt mein.
Nein, also unfiltriert kann grundsätzlich jeder Wein sein. Das hat nichts mit jetzt Orange, Natur oder sonst was zu tun. Mhm. Orange-Wein ist ein Maische vergorener Weißwein. Du machst eigentlich einen Weißwein wie einen Rotwein. Und ziehst dann, du lässt also das, was ich gerade gesagt habe, mit der Maische Standzeit, was hier für so 12 Stunden ungefähr bei dem Wein war, machst du dann bei einem Orange-Wein vielleicht für 36 Tage oder
doch schon.
Du lässt einfach die Schale sehr, sehr lange mit dem Saft in Kontakt und dadurch zieht eben einerseits Gerbstoff und Farbstoffe aus der Traubenschale. Mhm. Aber das hat hier das hat jetzt per se nichts mit filtriert, unfiltriert zu tun. Auch diese Schwefeldiskussion ist immer so eine Sache, wo ich sage, es gibt per se keinen Wein ohne Schwefel. Das ist einfach eine Lüge. Mhm. Schwefel ist ein Naturprodukt und ist auf der Traubenschale überall vorhanden. Wir haben Schwefel auf der Haut. Also es gibt keinen schwefelfreien Wein. Es gibt Weine mit wenig bis keinem zugesetzten Schwefel. Mhm.
Aber gewisse Reste bleiben trotzdem und man kriegt sie auch nicht raus.
Man kriegt sie auch nicht raus und mittlerweile rudern auch die krassen Naturweinwinzer eigentlich alle wieder zurück und sagen, ja, ein bisschen Schwefel muss schon sein. Weil was ist die Aufgabe von Schwefel? Schwefel ist ein Antioxidant. Es ist ein Oxidationsschutz. Und gerade wenn ich dann vielleicht auch noch ein Weingut bin, was sehr viel exportiert, also gerade vielleicht auch in Seekontainern nach Übersee verschifft oder so. Wenn du da nicht schwefeln würdest, kommt drüben nur noch Plörre an.
Mhm.
Und von daher, Schwefel ist nichts Böses, auch weil viele Leute immer sagen, die kriegen Kopfweh vom Schwefel. Da müsste schon wirklich was ganz schief gelaufen sein.
Ich glaube, das liegt eher an der Qualität des Weins.
Es liegt oft an der Qualität des Weins, aber es liegt oft einfach, dass die Leute zu wenig Wasser zum Wein trinken. Alkohol dehydriert und so eine Faustregel ist eigentlich immer doppelte Menge Wasser wie Wein.
Ja, when we wait, we dehydrate. So, dann lass uns mal den nächsten hier Kandidaten ins Visier nehmen. Und da, wenn wir richtig argumentiert haben bis jetzt, wissen wir, welcher es ist, ja, es ohne bleibt, ihn zu probieren.
Es bleibt ja theoretisch nur noch einer übrig.
Salweinwein bleibt über.
Genau, da wäre jetzt noch der Weißburgunder Oberrottweil, also es ist ein sogenannter Ortswein vom Weingut Salwei. Die Ortsweine, wer sich dran zurückerinnert an unsere VDP-Folge, ist eben die zweite Kategorie in der Pyramide des VDPs und hier dürfen jetzt eben alle Trauben verwendet werden, die in dem Ort, in dem Fall Oberrottweil liegen, weil der auf dem Etikett steht.
Wir haben heute nicht einmal angestoßen. So, jetzt.
Jetzt einmal. Genau.
Mm.
Auch das ist ein Wein, den ich länger nicht probiert hatte und ihn dann bei einer VDP-Verkostung hier in Hamburg mal wieder im Glas hatte und gesagt habe, scheiße, ist das geiler Wein. Und eben auch für jetzt in dem Fall ab Hofpreis 20 Euro, finde ich, ist das wirklich extrem guter.
Ja, aber man merkt es auch, also auch bei seinen anderen Weinen, man merkt so die Stilistik, weißt du, man riecht es, also ich finde es so, ich empfinde es so, du hast dieses Toastige am Anfang in der Nase und dann, wenn du den Wein im Mund hast, bei ihm haben die Weine, auch die großen Gewächse von ihm, haben immer so eine Säurespitze. Immer, also ne, die sind wie soll ich sagen, nicht zu komplex, aber doch eine gewisse Komplexität. Und dann aber bringen sie trotzdem diesen jugendlichen Touch, diese Frische mit rein.
Man muss halt einfach bedenken, Konrad Salwei ist mit seinem Weingut in Oberrottweil am Kaiserstuhl zu Hause. Und der Kaiserstuhl ist eine der heißesten Regionen, die wir in Deutschland haben. Und da musst du eben gerade weinbautechnisch sehr, sehr gut arbeiten, dass du eben diese Frische trotzdem in den Wein behältst. Und das schafft Konrad wie kaum ein anderer, finde ich. Und seine Weine haben eben, sind im Barrique-Fass ausgebaut. Auch jetzt kein großer Anteil an neuem Holz. Aber ich bin da vollkommen bei dir, dass du eben diese Frische schön schmeckst. Hat aber auch hier ein bisschen mit zu tun. Wir haben jetzt hier keinen Kalkboden wie bei den anderen Weinen, sondern du hast hier einen sehr, sehr hohen Vulkananteil. Also du hast vulkanisches Gestein. Und ich finde, du hast auch hier eine etwas andere Mineralität als in den anderen Weinen. Und das finde ich auch nicht unsexy.
Nee, ist überhaupt nicht unsexy. Und für 20 Euro, da könnte man sich so ein Kistchen in den Kühlschrank legen. Und der ist, ich würde mal sagen, jetzt auch in dieser Jahreszeit, in der wir uns befinden, ist das auch ein Wein, den man so abends mal schön sich reinstellen kann. Sehr angenehm auf jeden Fall.
Also ich finde es jetzt als reinen Trinkwein hat er mir schon fast ein bisschen zu viel Komplexität.
Ich mag das ja gerne. Ich würde sagen, also die Komplexität beziehst du dann aufs Holz oder das?
Ja. Also für mich wäre jetzt so der Drinking-Wein wäre für mich Glas Nummer 1.
Ja, absolut.
Na, das ist so der Everybody's Darling und aber trotzdem eben mit Klasse gemacht. Wein 3, der hoffentlich der Kolfuck ist, der braucht eben schon wirklich was zu essen dazu. Das ist zum so trinken ein bisschen schwierig. Da wäre ich auch schon jetzt, ich denke jetzt gerade vielleicht so einen Gang, den wir jetzt auch öfters bei Veranstaltungen geschickt haben, so rosa gebratenen Kalbsrücken, Spargelragout.
Echt, würdest du mit Fleisch reingehen?
Ja, der Wein kann das auf jeden Fall schon.
Ich bin eher so, weißt du, bei Pulpo, Roma, alles was so, boah.
Nee, also da, also gerade für Roma, finde ich, hat er mir ein bisschen zu viel Phenolik und ein bisschen zu viel von diesen leichten Bitterstoffen mit dabei.
Aber hier, pass auf, Roma. Das Off hat gerade hier Glas umgekippt und lacht sich ganz selber über sich kaputt. Bei dem würde ich Roma Basilikum Erdbeere. Das stelle ich mir richtig toll vor, weil Basilikum diese Blumigkeit mitbringt, die Erdbeere die Süße und der Roma hat eben verbindet das Ganze noch einmal. Und dann den Wein dazu stelle ich mir echt klasse vor. Mhm. Also auf frischen Basilikum natürlich. Ich würde kein Pesto nehmen, weil das wäre zu krass. Und dann so Bubikopf heißt das, so dieser ganz kleine Basilikum. Das stelle ich mir hier echt extrem.
Ich würde sagen, du musst kochen gehen. Also das muss probiert werden.
Das muss probiert werden. Ja, tatsächlich überlege ich die ganze Zeit, ob ich nicht so einen Gang, das schwirrt in meinem Kopf. Deswegen musste ich das mal aussprechen. Ich zähle immer auf deine Meinung.
Habe ich jetzt so in der Kombination noch nicht probiert. Klingt spannend. Jetzt wäre aber meine Idee vielleicht mal, wenn das oft dann seinen Wasserschaden beseitigt hat, mag uns so grob
klären uns auf,
ob wir richtig liegen.
Wir haben 100%. Alle 100%? Max, jawohl. Ich habe dir gesagt, ich habe heute ein gutes Gefühl.
Ja, es war tatsächlich jetzt auch nicht so schwer, würde ich fast sagen,
ja,
wenn man die Weine kennt. Aber lass uns doch noch mal kurz über unseren Hauswein reden. Du hast ja jetzt noch nicht probiert. Was sagst du?
Also
du hattest den vorher noch nicht probiert?
Ich habe ihn vorher noch nicht probiert, genau. Es ist das erste Mal, dass ich den 23er, den du kreiert hast mit Johannes. Also ich muss ehrlich gestehen, gefällt mir unfassbar gut. Ist wirklich sehr angenehm. Everybody's Darling finde ich immer so Mainstream-mäßig. Ich finde ihn überhaupt nicht Mainstream, weil wenn du die anderen Weißburgunder oder sagen wir mal den günstigeren probierst, der für 4,49 Der könnte auch könnte ein Everybody's Darling sein, weil er überhaupt nicht kompliziert ist, gar nicht. Ich finde, hier ist so Eleganz drin. Es ist für mich ein Wein für jeden Tag. Den kannst du super mittags zum Mittagstisch essen oder trinken oder auch abends auf der Terrasse genießen. Ich finde, es ist sehr schön von der Säure. Der 22er zum Beispiel hatte spitzere Säure als der 23er für mich, also das ist mein Empfinden. Und ich glaube, wenn er so in ein, zwei Monaten auf der Flasche ist, dann noch mal geiler.
Definitiv, also der fängt jetzt so an, langsam Spaß zu machen. Wir hatten jetzt das Glück, dass wir eben noch so knapp 2 Monate warten konnten, bevor wir ihn wirklich brauchten, weil wir eben noch ein bisschen was vom 22er hatten. Was mir schon sehr gut gefällt, ist, er ist nicht mehr in dieser absoluten lauten Primärfruchtphase. Also das haben junge Weißweine so relativ kurz nach der...
Das hatte ich am Anfang erst den Eindruck mit der Nase, dass der so...
Dass der dir...
Bonchi ist.
Nee, und das finde ich eben überhaupt nicht. Mir gefällt, dass wir nur 12,5 Alkohol haben, dass er eben eine schöne Spritzigkeit hat, eine schöne Trinkigkeit. Aber trotzdem hat er auch eine gewisse Komplexität eben mit dabei. Und ich bin richtig, richtig happy dabei.
Ja, du hast du wirklich exzellent gemacht. Du kann ich nicht anders sagen. Sonst habe ich immer was zu meckern. Aber also hier hast du eine 1 plus mit Sternchen von mir verdient. Ja. Aber ich möchte noch einmal ganz kurz, weil du gerade Alkohol angesprochen hast. Wir haben jetzt die ersten beiden natürlich, den Becksteiner und den Weißburgunder von Spieß, in dem Fall unseren Hauswein, sind beide mit 12,5. Die etwas komplexeren sind mit 13 Volumen Alkohol. Warum braucht man das für, wenn man es im Holz ausbaut, dass man einen höheren Alkoholanteil braucht? Oder schmeckt man bei den etwas einfacheren Weißburgundern den Alkohol dann raus, wenn er auf 13 wäre?
Nicht zwingend. Also ich finde jetzt auch nicht, also ich finde 13 jetzt für einen Weißwein auch nicht unglaublich hoch. Die ersten beiden Weine haben beide 12,5, die anderen beiden haben beide 13 Volumenprozent. Mhm. Ich finde jetzt 13 für auch was die beiden Weine sind, eben diese komplexen Weißweine, vollkommen in Ordnung. Und generell ist es für mich einfach ein Thema, solange ich den Alkohol nicht schmecke oder solange er mich nicht stört, ist es mir auch egal, wie viel der Wein hat. Ich habe letzte Woche ein paar Weine probiert, da waren teilweise Weißwein und Rotwein auch mit 14, 15 Volumenprozent dabei. Mhm. Du hast es aber nicht geschmeckt. Und dann ist mir doch, dass wir Alkohol trinken, wissen wir, sobald wir uns Weine einschenken.
Ja, ja.
Und ich kann dir auch Weine mit 12 Volumenprozent hinstellen, wo du denkst, ach du Scheiße, der hat 15 Volumenprozent, weil es einfach schlecht gemacht ist. Und wenn der Alkohol nicht gut integriert ist, sondern oft hast du das Gefühl, dass der Alkohol dann wie so eine zweite Substanz einfach nebendran steht. Das ist, ich finde, man hat das ja häufig auch bei Rotwein, wenn du so reinriechst und du hast schon das Gefühl, dir brennst die Nasenhaare in dem Moment. Und dann, finde ich, muss man über Alkohol reden. Aber ich finde, meine persönliche Meinung ist, das Thema Alkohol wird auch oft ein bisschen überdramatisiert. Ja, es ist Alkohol drin, man muss vorsichtig sein.
Ja, wir haben ja gelernt, wenn du dich erinnerst, als wir Wein gegen alkoholfreien Wein probiert haben, haben wir ja dazu gelernt, weil du brauchst Alkohol, um es überhaupt als Wein zu empfinden. Wie es gemacht ist oder in welcher Menge, in welchem Volumenprozent das dann drin ist, das ist dann natürlich eine andere Geschichte. Aber ohne Alkohol schmeckt das einfach auch nicht.
Nee, das ist ja wie auch in der Küche, du deine Butter, dein Fett brauchst.
Genau, weiter. Ein Träger.
Ist Alkohol ist ja der Geschmacksträger im Wein. Ohne Alkohol fehlt dir einfach eine Dimension im Wein. Und das haben wir eben in diesem Tasting ganz, ganz deutlich gemerkt. Sie wird dann immer versucht, durch Zucker das Ganze auszubalancieren. Aber Zucker ist halt einfach nicht das Gleiche wie Alkohol.
Das
ist gut. Aus Zucker wird Alkohol. Aber ich finde, man muss da einfach auch mal ein bisschen über seinen Schatten springen und nicht immer diesen Blick direkt aufs Rückenetikett werfen, sondern probier den Wein, stört mich der Alkohol, ja, nein, und dann kann ich immer noch hinten drauf gucken. Und wie gesagt, dass wir uns mit Alkohol beschäftigen und dass man da auch eine gewisse Vorsicht walten lassen muss, steht außer Frage. Aber ein verantwortungsvoller Weinkonsum sollte doch auch möglich
sein. Ja, natürlich, davon gehe ich auch aus.
Davon nehmen wir.
Ich habe noch eine Frage habe ich an dich. Gibt es für dich, also wenn du jetzt nur ein Gericht nennen müsstest, das Gericht sollte zu Weißburgunder passen, gibt es ein Gericht, was zu jedem Weißburgunder passt?
Das ist jetzt wieder so eine...
Ja,
du könntest auch Fußballreporter sein. Ne? Ja, das ist so eine Frage.
Wie fühlst du dich?
Sie haben 3-0 verloren, wie fühlen sie sich? Das ist... Nein, also was soll man da sagen? Es gibt natürlich Gerichte oder Speisearten, die mit dieser Art von Wein sehr, sehr gut klarkommen. Wir sind gerade mittendrin. Ich finde, eine Rebsorte oder eine Zutat, die mit Weißburgunder immer sehr, sehr gut klarkommt, ist Spargel.
Mhm.
Weil wir eben nicht diese Bitterstoffe in der Regel haben, die wir zum Beispiel im Grauburgunder haben. Also von daher, ich finde Weißburgunder oft die deutlich bessere Wahl oder auch oft die deutlich bessere Wahl als Silvaner, obwohl Silvaner ja immer als Spargelwein hingestellt wird.
Ja.
Das finde ich sehr gut. Ich glaube, viele so sommerliche Gerichte, da funktioniert Weißburgunder in der Regel immer sehr gut. Aber persönlich finde ich, dass Weißburgunder einfach auch ein sehr, sehr guter Trinkwein einfach ist, weil er einfach oft diesen kleinen Müh mehr Säure dabei hat als der Grauburgunder. Und deshalb würde ich zum Beispiel auch einen Weißburgunder fast immer einen Grauburgunder vorziehen.
Das finde ich, ist ein unfassbar gutes Abschlusswort. Ich sehe das genauso. Ich hätte auch tatsächlich Spargel gesagt, weil das so ein, ja, der Weißburgunder, der schafft das einfach immer und es ist sehr angenehm. Ansonsten kann ich euch nur vorschlagen, mehr Weißburgunder zu trinken, darunter auch den neuen Weißburgunder im Kinnfels zu probieren, den Max kreiert hat. Unfassbar lecker, gibt's auch außer Haus.
Gibt's auch außer Haus, also wenn ihr mal eine Kiste mit nach Hause nehmen wollt, kein Problem. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche und sehen uns hoffentlich bald.
Oh ja, die nächste Woche gefällt mir. Da freue ich mich auf das Thema. Das ist Max sein Lieblingsthema, aber ich verrate noch nicht zu viel.
Sehr gut. Macht's gut.
In Hamburg sagt man tschüss.
Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kinnfels Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.